zogen sie durch Mysien und kamen hinab nach Troas. Und Paulus sah eine Erscheinung bei Nacht. Ein Mann aus Mazedonien stand da und bat ihn: Komm herüber nach Mazedonien und hilf uns. Als er aber die Erscheinung gesehen hatte, da suchten wir sogleich nach Mazedonien zu reisen. Gewiss, dass uns Gott dahin berufen hatte, ihnen das Evangelium zu predigen. Da fuhren wir von Troas ab und kamen geradewegs nach Samothrake, am nächsten Tag nach Neapolis und von da nach Philippi. Das ist eine Stadt des ersten Bezirks in Mazedonien, eine römische Kolonie. Wir blieben aber einige Tage in der Stadt. Am Sabbattag gingen wir hinaus vor die Stadt an den Fluss, wo wir dachten, dass man zu beten pflegte. Und wir setzten uns und redeten mit den Frauen, die dort zusammenkamen. Und eine gottesfürchtige Frau mit Namen Lydia, eine Purpurhändlerin aus der Stadt Thyatira, hörte zu. Der tat der Herr das Herz auf, so dass sie darauf Acht hatte, was von Paulus geredet wurde. Als sie aber mit ihrem Hause getauft war, bat sie uns und sprach: Wenn ihr anerkennt, dass ich an den Herrn glaube, so kommt in mein Haus und bleibt da. Und sie nötigte uns. Amen. Liebe Gemeinde, mit unserem Predigttext stehen wir an der Schwelle, wo der Funke des Evangeliums nach Europa überspringt. Paulus hatte bisher ausschließlich in Kleinasien, dem Gebiet der heutigen Türkei, gewirkt und gepredigt. Manches Projekt war dort abgeschlossen, neue Vorhaben wurden durchkreuzt. Paulus wusste nicht mehr weiter. Und dennoch durfte Großes beginnen. Zwar ganz klein, zum Teil mit verschlossenen Türen, führte Gott weiter zu gesegnetem Wirken. Dass wir hier und heute die Botschaft von Jesus Christus hören können, hat seinen Ursprung im Geschehen damals, diesem Geschehen, das der Predigttext beschreibt. Wie kam nun das Evangelium nach Europa? Womit fing alles an? Ganz am Anfang standen verbaute Wege. Doch Gott führte weiter und er schenkte gesegnetes Wirken. Zum Ersten, am Anfang standen verbaute Wege. Paulus und Silas besuchten auf ihrer zweiten Missionsreise die Gemeinden, die Paulus zuvor gegründet hatte. Überall waren die Gemeinden gewachsen. Die Christen waren trotz Anfeindung am Glauben treu geblieben. In Lystra, wo Paulus aufs Schrecklichste misshandelt worden war, wurde er nun auf der zweiten Reise am meisten beschenkt. Er fand Timotheus, diesen jungen Mann, der damals auf seiner ersten Reise noch ein kleiner Bub war und der damals von Jesus Christus hörte. Und nun war er bereit, mit Paulus mitzuziehen. Timotheus wurde sein treuster Mitarbeiter. Am Ende dieser Besuchsreise durch die Gemeinden fragte sich Paulus: Ist das nun alles, dass wir von einer Gemeinde zur anderen reisen? Wo soll nun unser Weg weiterführen? Wo will Gott uns haben? Was sollen wir tun? Paulus spürte auch seine Verantwortung für den jungen Timotheus. Doch es schien so, als habe sich Gott zurückgezogen. Ihr Dienst war nirgendwo gefragt. Nirgends konnte Paulus predigen. Absolut nichts geschah. Wenn man sich die Landkarte in der Bibel einmal anschaut, sieht man, wie sie kreuz und quer sozusagen im Zickzackkurs durch Kleinasien wanderten. Und Paulus sagt: Der Heilige Geist hinderte uns, etwas zu tun. Was ist das für eine starke Aussage? Sie marschieren weiter, zu Fuß natürlich zig Kilometer. Sie möchten woanders tätig sein, aber der Geist Jesu lässt auch das nicht zu. Paulus wusste sich innerlich gehalten. Gott selber verbaute scheinbar seine Pläne. die doch das eine klare Ziel hatten, die frohe Botschaft von Jesus Christus zu anderen Menschen zu tragen. Kann Gott mich wirklich so festsetzen, ohne dass ich weiß, warum? Paulus bohrte, fragte nach, aber er bekam keine Antwort. Seine Erklärung mutet recht seltsam an. Wir wurden vom Heiligen Geist gehindert. Der Geist Jesu ließ es nicht zu. Könnte ich das so schnell sagen, wenn alles zugebaut scheint, wenn eine Tür auf meinem Lebensweg sich schließt und die nächste und die übernächste auch? Könnte ich das sagen, wenn ich eine ganze Zeit erfolglos gelebt und gearbeitet hätte? Woher weiß ich eigentlich, ob der Geist Gottes hindert oder ob es vielleicht an meiner falschen Planung, an der Trägheit, an Missmut oder gar Schuld liegt? Erfahrungen, wie Pläne durchkreuzt werden, haben wohl, denke ich, schon sehr viele von uns gemacht. Unerwartete Ereignisse überraschen den einen und werfen die gesamte Lebensplanung über den Haufen. Ein anderer möchte gern in der Gemeinde mitarbeiten, aber er sieht nicht den Platz, wo er hingehört. Wieder andere durchleben Durststrecken, in denen nichts läuft. Im Gemeindekreis oder bei der Person, die man begleitet, geschieht kein Durchbruch. Im Gegenteil, es bauen sich Blockaden auf. Die Stille vor Gott ist vielleicht zu still geworden. Man liest zwar in der Bibel und betet, aber es kommt kaum Ermutigung, kaum Stärkung an. Wie schnell fühlt man sich dann auf dem Abstellgleis? Wie können wir erfahren, was Gott will? An Paulus können wir in dieser Hinsicht viel lernen. Unermüdlich weist er in seinen Briefen zum einen auf das intensive Gebet hin. Dazu macht er Mut, Gottes Wort zu lesen, in Gottes Wort zu forschen und dann auch mit anderen Christen zu sprechen. Nur so konnte er und nur so können wir erfahren, was Jesus uns sagen will, was der nächste Schritt für uns ist. An Paulus, hier in diesem Predigttext, können wir einige Voraussetzungen ablesen, die hilfreich sind, Gottes Weg zu finden. An ihm sehen wir, wie nötig es ist, darauf zu vertrauen, dass Gott uns führt, auch dann, wenn wir nichts sehen oder spüren. Sei auch bereit, eigene Vorstellungen, Pläne und Erwartungen aufzugeben. Sei dazu offen, eingeleitete Vorhaben, auch zum Beispiel eine lange Reise wie Paulus oder Ähnliches, korrigieren zu lassen. Lass dich durch verschlossene Türen nicht abhalten, nicht entmutigen. Frage und bete weiter. Erwarte, dass Gott Großes tut, ja noch Größeres als bisher. Und immer wieder danke Gott, dass er dich gebrauchen will. Denn Gott will durch jeden seiner Kinder wirken und sein Evangelium weitertragen. Am Anfang verbaute Wege. Und das Zweite, doch Gott führt weiter. Paulus erlebt in den Durststrecken, mitten in den verbauten Wegen Gottes Führung. Aber Gott führt anders, als er es jemals gedacht hatte. Gott ließ sich Zeit, sehr lange Zeit sogar, um Paulus und die anderen Mitarbeiter auf ihre neue Aufgabe vorzubereiten. Dann endlich schenkte Gott die nötige Klarheit. Wie befreiend ist das, nicht nur für Paulus, wenn wir erkennen, hier ist mein Platz. Da will Gott, dass ich wirke und lebe. Da will er mich gebrauchen. Paulus wurde von Gott durch eine Erscheinung geführt. Man kann auch von Vision oder von einem Gesicht sprechen. Paulus sieht und hört etwas und er weiß, hier redet Gott zu mir. Der Gott, mein Gott, der bisher so lange geschwiegen hatte. Es mag sein, dass Paulus bei Nacht einen Traum hatte. Vielleicht aber lag er auch in der Nacht wach. Und wenn man wach liegt, denkt man nach, hofft, plant, verwirft und betet. So reifen gelegentlich neue Entscheidungen heran. Wie eng muss Paulus trotz dieser Durststrecken mit seinem Herrn verbunden gewesen sein, dass ihm kein Zweifel daran aufkam, Gott hat hier zu mir geredet. Gott führt mich weiter. Paulus ist sich im Vertrauen auf Gott ganz gewiss. Wie schwer kann man sich dagegen mit Träumen tun? Träume, so sagt ein Sprichwort, sind Schäume. Sie spiegeln vielfach doch nur die eigenen Wünsche, die eigenen Sehnsüchte wider. Oder sie arbeiten auf, was unbewusst ganz tief in uns steckt. Mit Recht haben wir Sorge vor Träumen und Visionen, aber auch vor Träumern und Traumdeutern. Woher will ich wissen, ob ein Traum echt ist, dass Gott mich durch diesen Traum weiterführen will? Das zeigt sich doch vielfach erst hinterher. Dieses Problem gab es schon im Alten Testament. Wie sollte man die wahren und die falschen Propheten voneinander unterscheiden und auch die Visionen der wahren und der falschen Propheten? Wer sprach aus eigenem Ermessen und durch wen redete Gott selber? Letzte Klarheit gab es immer erst hinterher. Aber wer eine tiefe Verbindung zu Gott suchte und hatte, bei dem wuchs auch zugleich das feine Gespür, richtige Führungen von falschen Wegen zu unterscheiden. Paulus geht den ersten Schritt auf seinem neuen Weg im Vertrauen auf Gott. Erst im Rückblick, nach einigen Wochen, erkennt er ganz gewiss, dass er richtig gesehen und gehört hatte, dass er Gottes Willen entsprechend gehandelt hat. Paulus sieht in dieser Vision einen Mann in mazedonischer Kleidung. Der steht am anderen Meeresufer und ruft ihm zu, komm herüber und hilf uns. Paulus hat den Missionsbefehl Jesu im Ohr, gehet hin in alle Welt und predigt das Evangelium bis an das Ende der Welt. Europa, das wusste er, hatte das Evangelium noch nicht gehört. Nichts kann Paulus abhalten. Schon am nächsten Tag kauft er sich eine Schiffspassage und macht sich auf den Weg. Er weiß, Gott will einen nächsten entscheidenden Schritt in alle Welt hineingehen. Wenn Gott einen klaren Auftrag gibt, dann braucht man nicht zu zögern. Sogleich, heißt es in unserem Predigttext, macht sich Paulus mit seinen Mitarbeitern auf den Weg. Komm herüber und hilf mir oder hilf uns. Wer hat diesen Ruf von uns nicht schon gehört? Hält uns nicht manchmal Bequemlichkeit oder Feigheit ab? Komm herüber und hilf uns. Da schreit jemand um Hilfe. Da schreit ein Mensch, der in Not ist. Einer, der versinkt. So schreit ein Todkranker. Einer, der sterben muss. Einer, der keinen Ausweg mehr in seinem Leben sieht. Was könnte doch alles geschehen, wenn wir uns wie Paulus sogleich aufmachen, in der Gewissheit, Gott hat uns beauftragt, seine frohe Botschaft zu allen Menschen zu tragen. Er selbst hat diesen Auftrag gegeben. Oft so deutlich, dass wir gar keine Vision mehr brauchen. Gott wartet darauf, dass wir seinem Ruf folgen. Mancher lässt sich aufhalten oder ablenken. Andere kleben vielleicht an ihren momentanen Aufgaben. Es fehlt der Mut, einen neuen Auftrag in Angriff zu nehmen, ihn zu sehen und dann auch konkrete Schritte zu gehen. Wenn Paulus so gehandelt hätte, dann wäre er bereits auf der ersten Missionsreise auf der Insel Zypern hängen geblieben. Dann wäre das Evangelium weder nach Kleinasien noch zu uns nach Europa gekommen. Wir müssen unsere Ohren und unsere Herzen weit öffnen, um diesen Ruf zu hören. Komm herüber und hilf uns, denn dann kann Großes geschehen. William Carey hörte diesen Ruf und so kam das Evangelium nach Indien. Hudson Taylor gehorchte Gott. Deshalb erfuhren die Chinesen von Jesus Christus und von seinem freimachenden Tod. Wenn wir diesen Ruf hören, darf uns nichts hindern, sogleich an die Arbeit zu gehen, dorthin, wohin Gott uns ruft. Das kann in der eigenen Gemeinde beginnen. Es beginnt aber auch vor und hinter der eigenen Haustür, in der eigenen Familie, unter Freunden und Nachbarn. Dieser Ruf kann uns aber auch in ein ganz anderes Gebiet führen, in eine andere Gegend in unserem Land oder auch in ein anderes Land dieser Welt. Komm herüber und hilf uns. Wer diesen Ruf im Vertrauen auf Gott hört, der wird von Gott geführt. Der muss sich in Bewegung setzen, der muss etwas tun, vielleicht auch etwas mehr als bisher. Denn Gott will durch ihn Großes wirken. Und das Dritte, am Anfang verbaute Wege, doch Gott führt weiter zu gesegnetem Wirken. Große Dinge beginnen oft ganz klein und zum Teil auch in ähnlichen Bahnen wie bisher. Paulus steuert wie gewohnt die nächstgrößere Stadt an, Philippi. Hier wohnten überwiegend römische Soldaten. Eine jüdische Synagoge gab es in dieser Stadt nicht. Deshalb geht Paulus am Sabbat an den Fluss, wo sich die wenigen Juden von Philippi Woche für Woche treffen, um zu beten und um ihre rituellen Waschungen vorzunehmen. Dieser Schritt war für Paulus naheliegend. Es war ihm klar. Er denkt mit und lässt sich zugleich führen. Er fragt nicht, werde ich wohl den Mann finden, den ich in der Vision gesehen habe? Und wird er mich hören? Deshalb brauchen auch wir heute nicht zu fragen, kommt mein Zeugnis von Jesus Christus an? Werde ich jemand finden, mit dem ich überhaupt reden kann? Wird man mir zuhören? Denn, das sehen wir hier bei Paulus, Gott selber sorgt für offene Türen. Gott wirkt und Gott hat bereits etwas vorbereitet, bevor Paulus seinen Fuß auf europäischen Boden setzte. Auch wenn alles anders läuft als erwartet, Gott wirkt. Tatsächlich stößt Paulus nicht auf einen Mann, sondern auf Frauen. Die erste Christin oder der erste Christ in Europa ist diese Frau Lydia. Lydia war eine Kauffrau. Sie gehörte zur obersten Gesellschaftsschicht. Sie handelte mit Purpur. Diese Farbe wurde in kleinsten Mengen aus einem bestimmten Schalentier gewonnen. Diese Farbe war so kostbar, so wertvoll, dass ein Pfund Wolle mit ihr getränkt ungefähr 500 Mark in unserer Währung entsprach. Sie war eine reiche Frau, aber sie war keine Jüdin. Sie hatte sich nur zu den anderen Juden in Philippi gehalten. Sie hatte sich dem jüdischen Glauben angeschlossen. Sie suchte nach Gott und sie fragte sehr viel. Sie dachte nach. Und deshalb, genau deshalb, weil sie nach Gott suchte und fragte und nachdachte, konnte Gott in der Begegnung mit Paulus so viel an ihr tun. Von einer zur anderen Minute begriff sie, ich brauche diesen Jesus Christus, von dem Paulus redet. Ich brauche ihn, sonst ist mein Leben vor Gott leer. Sie ließ sich umgehend taufen, denn sie begriff, Christus ist für mich gestorben. so muss auch ich selber in den Tod gehen, muss mich selber loslassen, mich und mein Leben an diesen Jesus Christus abgeben, damit ich leben kann. An Lydia wird deutlich, wie Gott handelt. Gott wartet nicht darauf, bis wir einem Menschen das Herz aufgeschlossen haben. Gott tut es selber. Gott bereitet Menschen vor, er führt sie Schritt um Schritt, bis sie ihn dann auch erkennen. Gott wirkt, Gott handelt, Gott führt Menschen in die Gemeinschaft seiner Kinder hinein. Was Gott von uns erwartet, ist, dass wir nicht müde werden, von ihm zu reden. Dass wir die frohe Botschaft der Rettung in Jesus Christus weitergeben. Und dazu braucht es keine großartigen Fähigkeiten. Dazu braucht man keine Ausbildung. Denn wer selber in der Bibel liest, weiß, dass jeder Mensch von Gott getrennt lebt, aber dass Gott mit ihm leben will und dass Gott in Jesus Christus die Gemeinschaft zu ihm wieder neu herstellt. Das können wir in der Schrift lesen und das können wir auch an andere weitergeben. Gott sandte seinen Sohn, damit der, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Lydia, diese hochgestellte Frau, hat dies verstanden und nicht lange gewartet. Sie tat, was der Wochenspruch uns heute Morgen ebenfalls sagt, was er uns zuruft. Heute, wenn ihr seine Stimme hören werdet, so verstockt eure Herzen nicht. Sie nahm die Verheißung Gottes an, dass in Jesus sie von aller Schuld frei wird. Und sie wurde ein freier, ein froher Mensch. Ihr ganzes Haus bezog sie mit ein, ihre Familie, ihre Angestellten. Und ihr Haus wurde zu einem offenen Haus für alle diejenigen, die den Glauben an den gleichen Herrn teilten. Aus verbauten Wegen und durch kleine Anfänge hat Gott Großes gewirkt, denn er handelt. Gleiches dürfen wir auch heute erwarten und erfahren. Das gilt bis heute. Am Anfang standen verbaute Wege, doch Gott führt weiter zu gesegnetem Wirken. Amen. Und der Friede Gottes, der stärker ist und der höher ist als unsere Vernunft, tiefer als unsere Pläne und Gedanken und stärker als unsere eigene Kraft, der erfülle uns und führe und leite uns auf dem Weg, den Christus vorangeht. Amen.